Ja, guten Morgen. Es kann der Frömmste nicht. Wie geht's weiter? Wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt, ne, kann er nicht in Frieden leben. Ja, soll ja aus Wilhelm Tell sein. Der Onkel Schiller hat das geschrieben, hat sich so als Redewendung verbreitet. Und ist ja auch irgendwie was Wahres dran, ne? Also so ein anderer, so ein böser Nachbar kann einem schon ganz schön den Tag verleiden. Wenn nicht gar darüber hinaus. Ne? Also Nachbarschaftsstreitigkeiten, die vor Gericht enden, sind ja keine Seltenheit. Ja, und das vorbei mit dem Frieden. Das ist ja viel schöner, wenn mal jemand vorbeikommt und sagt, hier Mensch, ich habe noch von unserer Party ein bisschen Kuchen über, ein bisschen Fleisch oder sowas, habt ihr Gebrauch dafür? Oder man lädt jemand ein zu irgendetwas und schmeißt nicht den Rasenabschnitt immer beim Nachbarn rüber und so. Das ist ja einfach viel netter, ne? Wenn man das eben nicht tut, so etwas Böses. Sondern stattdessen nett miteinander umgeht. Macht ja auch was mit einem. Ne? Hab eine gute Nachbarschaft. Ja. Nachbarn kann man sich nicht aussuchen. Ne? Bei mir ist das nicht so. Ja, es ist schwierig mit dem Frieden, wenn es den Menschen ringsum nicht so gefällt. Beziehungsweise, wenn die mal mit mir Streit anfangen zu müssen. Dann bin ich ja ganz zwangsläufig da irgendwo drin, ne? Gilt für dich persönlich, für mich persönlich, genauso wie für Staaten auch. Ne? Man kann friedlich nebeneinander leben und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar dafür, was nach dem Zweiten Weltkrieg viele Menschen unternommen haben, damit wir als Deutsche wieder Frieden mit anderen haben können. Ich habe einiges so mit Holländern zum Beispiel zu tun, auf meiner Arbeit und so. Ich finde das immer begeisterungswürdig. Ich hab noch keine schlechten Erfahrungen mit Holländern gemacht. Natürlich wird man die auch machen können, keine Frage, wie mit anderen Menschen auch. Aber diese Sachen sind irgendwie alle mehr oder weniger bereinigt. Da sind Sachen passiert. Natürlich gibt es einzelne Menschen, die sind immer noch grantig auf irgendjemand, der Nachkommen schafft von den Nachkommen. Die sind ja selber meistens auch noch Nachkommen von irgendwelchen Leuten, weil sie gelitten haben. Oder mit Franzosen oder wem auch immer. Da ist viel Arbeit geleistet worden, dass wir wieder in Frieden leben können. Und Gott sei Dank, das meine ich jetzt nicht als Redewendung, sondern wirklich so, ich habe noch nicht im Krieg gelebt. Das ist eine coole Zeit. Allerdings, man kann auch sehr friedlos sein, sehr friedlos für sich persönlich, wenn ringsum einen keiner angreift, wenn es ringsum friedlich ist. Das kann auch sein. Es kann auch sein, dass du totalen Unfrieden in dir hast. Das würdest du vielleicht nicht so bezeichnen, aber die anderen merken das. Du bist immer grantig, du bist immer auf, einmal kurz angepiekst, schon fliegt er in die Luft. Ne? Immer kommt da eigentlich was Schlechtes rüber. Verdirbt irgendwie immer die Stimmung. Meine Herren, ist die empfindlich. Weil man innerlich friedlos ist. So Unfrieden vernichtet einfach auch viel Energie. Es ruiniert. Es schwächt dein Immunsystem, das sind letztlich dann sozusagen biologische Faktoren ja auch noch. Unfrieden bringt allerdings auch etwas, wo man sagen könnte, ja, da kommt auch Energie rein, weil, ich sag mal so, es steigert schnell mal die Kampfeslust. Ja, man ist mehr in Hab-Acht-Stellung. Und ich denke immer, meine Kinder, die hätten nicht als Achtjährige auf der Straße überleben können. Es gibt leider Kinder, die müssen das. Die sind kampferprobt, die wissen sich durchzubeißen. Da ist natürlich eine gewisse Stärke vorhanden. Aber ehrlich, das sollte ein Kind nicht haben müssen. Und Frieden ist eigentlich Segen. Frieden bringt Wohlstand. Wir sehen jetzt weltweit eine Umdrehung, die Ausgaben für Rüstung steigen immer mehr. Natürlich bringt das auch Wohlstand für einige. Wer die richtigen Aktien kauft, frage, ob das moralisch alles so vertretbar ist, aber da kann man richtig Geld machen. Aber im Großen und Ganzen wird durch Krieg und durch Feindschaft immer nur etwas vernichtet. Meine Herren, das ganze Geld, was man für Waffensysteme und auch diese Intelligenz, die man da reinpulvert, wenn man die für andere Sachen benutzen würde, das wäre schon genialer. Klar, wir müssen nicht davon reden, wir sind nicht im Paradies. Man muss sich verteidigen können. Wahrscheinlich hast du an deiner Haustür ein Schloss. an deinem Fahrrad, an deinem Auto. Ja, das früher haben wir gesagt, Mensch, jetzt ja die E-Bikes ist was anderes, die wiegen so und so viel, aber früher, so zu meiner Zeit, wenn man sich ein Rennrad gekauft hat, das unter 10 Kilo war, war schon schön. Aber wenn ich mir jetzt ein 20 Kilo Schloss daran hängen muss, damit es keiner klaut, ja, das ist ja natürlich toll. Das ist das Ding auch wieder so schwer wie so ein E-Bike, ne? Und Kosten tut es dasselbe. Aber natürlich, wir verteidigen uns, wir sichern Sachen ab, das ist vollkommen normal und auch da haben Leute ihren Gehirnschmalz reingesetzt. Aber grundsätzlich, wenn man nicht so viel auf Feindschaft ist, dann kann man diese Energie in viel positivere Sachen hineinbringen. Und wo Frieden ist, da können auch Sachen reifen. Da fängt man nicht immer wieder bei Null an, wieder aufbauen, wieder von vorne, wieder ist alles vernichtet. Nee, da kann man was geerbt haben, da kann es weitergehen, da kann man aber auch reifen im Sinne auch von der Persönlichkeit natürlich. Wenn man nicht immer wieder platt gemacht wird, wenn nicht immer wieder alles kaputt ist. Aber wenn der Nachbar dir sozusagen seinen Unfrieden aufzwingt, Streit, Krieg mit dir anfangen möchte, ja, was passiert dann? Dein Blutdruck geht in die Höhe, deine Gedanken sind auf Verteidigung, auf Angriff. Und dann dreht sich eigentlich alles nur noch darum. Ja, dann kommt noch ein Schrieb vom Gericht, oh, jetzt muss ich vor Gericht auftauchen und da ist man ganz figgerig, man hat kaum noch Gedanken für was anderes. Und dann überlegt man sich, wie komme ich da raus oder wie kann ich dem das heimzahlen, ne? Das frisst deine Energie, das frisst deine Gedanken, die beschäftigen sich nur noch damit, ob das nur der Streit mit dem Nachbarn ist, ob das die Schuldzuweisung auf der Arbeit ist und du hast dann Angst, dass du doof dastehst, weil, naja, vielleicht muss ja irgendeiner gehen, das ist schon mal bekannt. Und wenn du jetzt die Schuld für irgendwas kriegst, ganz schlecht, und wenn man auf die rumhackt, oder du wirst angegriffen wegen deiner Herkunft, wegen deines Aussehens, wegen irgendwelcher Sachen, die andere Leute als Makel an dir sehen, beleidigt man dich, erniedrigt man dich, dann schrumpfst du entweder total zusammen und dann bist du auch total ausgelaugt oder du gehst auf Angriffsstellung und sagst, ich werde mich hier durchbeißen. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Wie kann ich denn im Frieden leben, wenn die anderen das nicht zulassen? Eigentlich, ich sag's trotzdem, eigentlich, wenn wir mal denken, so an paradiesische Zustände, genau diese Trennung hat im Paradies schon stattgefunden. Es gab diese paradiesischen Zustände, da gab es keine Hab-Acht-Stellung, kein Aufpassen. Das war Sicherheit, das war Frieden. Bis zu dem Zeitpunkt, als der Teufel es geschafft hat, Misstrauen zu sehen. Sollte Gott gesagt haben. Die Quintessenz davon war, sie versteckten sich vor Gott, haben sie vorher nicht gemacht. Auf einmal war nichts mehr mit Frieden. Auf einmal war es ein Gegenüber, ein feindliches Gegenüber, ein beängstigendes. Also wie kann ich in Frieden leben, wenn die anderen das nicht zulassen? Ist schon schwierig. Schöner ist es anders. Schöner ist, wenn man von Freunden umgeben ist. Zumindest von Menschen, die es nicht schlecht meinen, vielleicht sogar von Menschen, die es gut meinen. Man muss ja nicht gleich befreundet sein. Aber es gibt ja auch so genügend Menschen, die meinen es eigentlich gut mit den anderen. Die sind nett, die sind hilfsbereit, die gucken nach einem. Wenn man von solchen Leuten umgeben ist, ist es einfach viel entspannter. Vielleicht wird man dann selber auch so, ne? Wenn man es noch nicht war. Weil man auch positiv angesteckt werden kann. Und genauso, wenn die anderen feindlich sind, wird man vielleicht auch schnell derjenige, der immer gleich zuschlägt. Ne? Nach dem Motto, bevor der andere die Hand heben kann, habe ich ihm schon blaues Auge verpasst, dann bin ich halt schon mal der Sieger. Ne? Weil nochmal passiert mir das nicht. Machen wir vielleicht alles nicht körperlich so, ne? Kann man ja auch auf andere Art und Weise machen. Zerbrochene Beziehungen, wo auf einmal aus Liebe Feindschaft wird. Ja, was macht das mit einem? Im Johannes 14, Vers 27, da sagt Jesus, als er sich mehr oder weniger, sag ich mal, seine Abschiedsreden schon hält und so auf die zukünftige Zeit hinweist, sagt er, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht so, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzagt nicht. Ich gebe euch meinen Frieden, aber nicht so wie die Welt. Ja, wie gibt die Welt? Sehr unterschiedlich. Man kann Frieden aushandeln, ne? zwischen Staaten. Das kann aber auch zwischen Menschen, so zwischen zwei Personen passieren, vielleicht mit einem Vermittler. So was gibt es bei uns ja auch. Man muss ja nicht immer vor Gericht gehen. Man kann auch eine Mediation, heißt das, machen. Da ist jemand, der vermittelt zwischen beiden. So dass man am Ende vielleicht sagen kann, wir legen das mal fest, so und so werden wir uns verhalten. So und so wird das jetzt in Zukunft sein. Das sind jetzt so die Grenzen. Da müssen wir kein Urteil drüber sprechen. Können euch die Hand geben. Ich sag mal so ganz salopp, ne? Und wenn dann beide Seiten damit einverstanden ist, dann ist das noch nicht eine, ach, komm in meine Arme. Da hat man einfach mal etwas hoffentlich für die Zukunft auch bereinigt. Daraus kann dann natürlich auch ein bisschen mehr wachsen. Kann auch sein, dass man sich dann zum Grillabend mit dem Nachbarn einladen lässt, mit dem man gerade diesen Zoff hatte. Oder dass es mit dem Arbeitskollegen oder der Kollegin wieder besser klappt. Aber einfach sowas Amtliches sozusagen. Einfach mal etwas veranstalten und sagt so, jetzt machen wir Frieden, jetzt vereinbaren wir den. Aber Jesus sagt, ich gebe euch nicht so einen Frieden, wie die Welt gibt, einen anderen. Was mag da woanders sein? Ich glaube, anders ist, dass es diesen Frieden geben kann, während gleichzeitig Krieg herrscht, während gleichzeitig du angefeindet wirst. Kannst du diesen Frieden haben? Das ist mein Erleben, habe ich selbst erlebt. Dass man, ich sag mal, außerhalb dieses ganz Inneren heult, fertig ist, sich nicht verstanden und alleingelassen fühlt und dass ganz tief innen drin der Friede Gottes ist. Den sieht man äußerlich in dem Moment vielleicht nicht. Wahrscheinlich sogar. Aber habe ich selbst erlebt, dass es so ist. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht so, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzagt nicht. Ich kann Gottes Frieden in mir haben und mitten im Krieg sein. Lass Gottes Frieden in dein Leben hinein und geh nicht auf den Kriegspfad. Wenn du auf den Kriegspfad gehst, dann beschäftigen sich deine Gedanken damit. Weil dann bist du ja derjenige, der überleben muss, der kämpfen muss. Für dein Recht, für deine Ehre, für deine Würde, für dein Überleben, für was auch immer. Und dann beschäftigen sich deine Gedanken damit. Und was macht das? Wenn ich mit meinen Gedanken bei einer Sache bin, bin ich unaufmerksam anderen gegenüber. Ja, wenn ich da hinten bin, gerade mit irgendwas beschäftigt bin und mich quatscht einer an und ich kriege das irgendwie nicht richtig mit, denkt er ja, was ist denn da los? Aber dann bin ich ganz fokussiert auf irgendetwas. Dann bin ich mit meinen Gedanken dabei, da ist meine Energie da und nicht da draußen. Wenn sie im Streit ist, wie kann ich mich rächen, wie kann ich das machen, wie kann ich da, dann bin ich nur noch damit beschäftigt, dann nehme ich das andere nicht mehr wahr. Das ist egal, wie schön das Wetter ist. Ja? Während ein Verliebter, das ist egal, wie schlecht das Wetter ist, es ist immer schön, ne? Also, man ist ganz anders dann drauf. Das frisst ja keine Energie. Das setzt die Energie eher frei. Aber wenn ich meine Gedanken da so fokussiert auf so etwas Negatives bin, dann frisst es das auf. Und deswegen, Paulus schreibt das mal, wir sollen unsere Gedanken unter den Gehorsam Christi stellen. Wie macht man denn das? Was bedeutet das eigentlich? Für mich bedeutet das, dass Gott ja Gedanken hat, von denen wir ein Stück weit zumindest wissen, wie er tickt. Und dass wir manchmal ziemlich genau wissen, wenn ich mich da drin verbeiße und das mache, göttlich ist das nicht. Das ist ich. Ich bin verletzt, ich reagiere. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht das, was Gott von mir möchte. Und wenn ich einfach dann mal sozusagen diese Herrschaft über mein Leben mal übernehme und sage, nee, ich kann ja nichts dafür, was mir für doofe Gedanken kommen. Aber ich nehme diese Gedanken und ich möchte, dass sie Christus gehorchen. Herr, hilf mir. Ich möchte mich nicht auffressen lassen. Ich möchte nicht unreine Gedanken haben, nicht Gedanken, die die anderen vernichten, die dem was Böses an den Hals hetzen, wo doch Gott derjenige ist, der uns liebt, selbst die blöden anderen. Nicht nur die hier reinkommen, ne? Dann wird er wohl nicht derjenige sein, der ihn gerne den Hals umdrehen möchte. Die Jünger sind ja mal unterwegs und werden dann in irgendeinem Dorf abgelehnt und kommen auf die schlaue Idee. Herr, kurz noch eine Erlaubnisfrage. Dürfen wir bitten, dass Feuer vom Himmel fällt? Weil ich meine, ey, diese Rotte da, die hat das nicht anders verdient. Die hat dich abgelehnt. Jesus war nicht dafür. Das sind wir, ne? Wir würden gerne uns verteidigen. Wir würden gerne einfach mal zeigen, wenn du Gott, den Allmächtigen, angreifst und seinen Diener natürlich, das bin ich, dann hast du es aber mit mächtigen Gegner zu tun. Das sollten wir mal ausfechten. Ne, Gott ist da glücklicherweise anders, denn sonst hättest du oft auch schon einen abbekommen. So heilig bist du ja vermutlich nicht. Sei vergebungsbereit. Randnotiz, das Bild mal an die Wand. Als ich das geschrieben habe, wurde da in meinem Textprogramm das Wort unterstrichen. Da unten, das Blaue. Und ich habe zwar drauf geguckt, habe aber keinen Fehler gefunden und habe meine Rechtschreibkorrektur gefragt, was soll da jetzt falsch sein? Und was hat er mir als erstes angezeigt? Verteidigungsbereit. Ich musste dem Programm mal beipulen, dass er jetzt das Wort auch kennt. Fand ich irgendwie ganz witzig. Wir sind immer sofort, wenn uns einer angreift, sind wir verteidigungsbereit. Ne? Zack. Aber wenn wir die Gedanken unter den Gehorsam Christi stellen, dann müssen wir auch vergebungsbereit sein. Natürlich tun uns Menschen was an. Manches tun die uns gar nicht wirklich an. Das passiert irgendwie nur so und für uns ist das unangenehm. Wir empfinden das als Verachtung, als sonst etwas. Das war gar keine böse Tat, das ist einfach irgendwie passiert. Aber auch da dürfen wir, ich sag mal, diesen Gedanken der Vergebung haben. Auch wenn der andere dich da in 100 Jahren nicht nachfragen wird, weil er hat es nicht gemerkt. Ja, die blutige Nase, die Tür ist vor deiner Nase zugeschlagen. Hat er nicht mitgekriegt, war im Gespräch mit dem Vordermann da. Tür zugemacht, macht man so, zieht sonst im Winter. War nicht, weil der da hinter mir kommt. Natürlich hast du dir die Nase gestoßen. Vielleicht auch nicht richtig, aber da kann man gleich in die Luft gehen. Ne? Komm du mir nochmal. Ne? Jetzt mir ruhig mal die Tür aufhalten können. Bisschen Aufmerksamkeit für die Kollegen. Ne? Wenn du vergebungsbereit bist, dann ist es schon in der nächsten Sekunde vergessen. Und objektiv war es wahrscheinlich gar keine böse Tat. Und wenn es eine war, ist ja sein Problem. Aber sei vergebungsbereit. Stell dir deine Gedanken unter den Gehorsam Christi. Es gibt vieles, was dir den Frieden rauben möchte. Was dich aggressiv macht, was dich unzufrieden macht. Und es ist vollkommen klar, ein Frieden ist viel leichter zu beenden als ein Krieg. Ein Krieg zu beenden, das ist eine schwierige Sache. Ein Frieden zu beenden, das kann jeder von uns. Da sind wir alle begabt drin. Manchmal klappt es nicht, weil der andere nicht drauf anspringt. Ne? Aber passieren könnte das jederzeit. Eine friedliche Situation kann man mit einer ganz blöden Bemerkung, die, oh, wenn man mal richtig überlegt hätte, was hinter dem Satz vielleicht steht, man ja nie gemacht hätte. Es geht ganz schnell. Umgekehrt wird es schwierig. Und es gibt ja auch andere Sachen, die tun uns Menschen gar nicht so direkt an, aber die rauben uns auch den Frieden. Und auch darüber haben wir diverse Gedanken. Ist die Ungerechtigkeit in der Welt vielleicht ringsum, die mich persönlich vielleicht gar nicht so schlimm betrifft, aber unter der ich trotzdem leiden kann. Es ist die Krankheit, es sind Schmerzen, es ist Einsamkeit. Alles das, wo ich sagen kann, ich bin da zu kurz gekommen, warum ich? Warum muss ich diese Schmerzen erleiden? Warum werde ich nicht gesund? Und mit Sicherheit kennst du in unseren Frommkreisen jemanden, der sagt, das wird schon seine Gründe haben. Da solltest du vielleicht auch mal deine Sünden bekennen. Kann ja sein. Aber so einfach geht einem das vielleicht gar nichts an. Und möglicherweise ist es komplett falsch. Aber das sind so Sachen, die rauben uns diesen Frieden. Und dann sind wir mit unseren Gedanken immer ganz woanders. In diesem Verletzten, vielleicht auch dann in dem Wütenden, Aggressiven. Aber es gibt so viel, was Gott dir zu bieten hat. Seine Gnade nämlich. Und das Gnade, das ist nicht einfach nur die Verschonung vor irgendetwas, sondern Gnade sind auch die Geschenke, die er gibt. Ich gebe euch meinen Frieden. Und im Epheser 2, da schreibt Paulus, Vers 14, denn er ist unser Friede. Er ist unser Friede. Es geht dann weiter, er, der die beiden Teile zu einer Einheit gemacht hat und die trennende Scheidewand, die Feindschaft hinweggenommen hat. Da spricht Paulus ganz speziell auf das Verhältnis an zwischen Juden und Nichtjuden. aber sagen wir mal so, reduziert auf mitmenschliche Sachen. Der eine gegen den anderen, ne? Die eine Gruppe gegen die anderen. Er hat diese Trennung weggenommen. Warum? Er ist unser Friede. Er gibt nicht nur uns Frieden, sondern er ist unser Friede. Jesus ist dein Friede. Und das wirkt sich auch auf das Miteinander aus, ne? Und so viel an euch liebt, sagt die Bibel, habt miteinander Frieden. Wir können das nicht, wie gesagt, der böse Nachbar, ne, ist dann zwar mein Problem irgendwo ein Stück weit, aber ich bin nicht dafür verantwortlich vielleicht, dass er böse ist. Der hat vielleicht auch keinen Frieden. Und dann lässt er das irgendwo anders aus. Und dann kann man es probieren und wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Dann wird die Beziehung nicht enger. Aber so viel an euch liebt, habt miteinander Frieden. Ich kann nicht auf alles eingehen. Man muss sich auch nicht alles bieten lassen und. Man muss sich auch vor manchen Sachen schützen und so weiter. Ich will das gar nicht so ausweiten. Es geht jetzt erstmal so um diesen Frieden, ja? So viel an dir liegt, habe Frieden. Und ansonsten, dass es Unfrieden gibt, das liegt ja auch in der Natur der Sache. Auch aus dem einen Grund, weil es Kinder des Lichts gibt und Kinder der Finsternis. Und Licht und Finsternis, die passen nun mal nicht gut zusammen. Aber was sagt Jesus? Ihr seid das Licht der Welt, Matthäus 5. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Und ich hatte zufälligerweise eine parallele Bibel da aufgeschlagen dazu, elektronisch. Da heißt es in der Volksbibel, ihr seid ein ultraheller LED-Scheinwerfer für diese Welt. Wenn eine Stadt oben auf dem Berg liegt, kann man ihre Beleuchtung nachts ja auch noch auf dem Satellitenbild sehen. Bisschen ausgeflippt vielleicht dazu und so. Aber wenn wir das Licht der Welt sind, dann muss man das auch irgendwo sehen, ne? Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn da mal zwei Lichter sind, die so in Unfrieden miteinander kommen, lasst mich das Wortspiel mal machen, dann wird doch wohl der eine dem anderen nicht das Licht ausblasen, ne? Dann wird es doch mal wieder dazukommen, dass das richtig hell leuchtet. Ist doch klar, wir sind doch auch Menschen. Wir haben auch mal Streit miteinander. Und je besser man sich kennt, umso besser kann man sich auch verletzen. Absichtlich wie unabsichtlich. Keine Frage. Und wir erwarten voneinander vielleicht auch viel. Und sind deswegen schon irgendwie betroffener und dann knistert es im Gebälk. Aber wenn da zwei Lichter sind, ehrlich, das muss doch, ganz logisch, das muss doch ganz anders ausgehen. Da muss doch eigentlich wieder richtig Licht leuchten, ne? Ich will euch zum Abschluss eine Geschichte vorlesen, die ich hoffentlich gut lesen kann, weil sie mich sehr berührt und weil sie diese Sache aber sehr gut trifft. Ist schon ein paar Jahre alt, nicht ganz so alt wie das, was in der Bibel steht. Der Horatio Gates Spafford wurde am 20. Oktober 1828 in New York geboren, aber erst in Chicago wurde er durch sein klares christliches Bekenntnis bekannt. Er und seine Frau Anna engagierten sich in ihrer Kirche und ihr Haus war immer offen für Besucher. Sie zählten den weltbekannten Evangelisten Dwight L. Moody zu ihren Freunden. Sie waren mit 5 Kindern und einem beträchtlichen Vermögen gesegnet. Horatio war Anwalt und besaß in seiner Heimatstadt ein großes Vermögen. Ähnlich wie Hiob im Alten Testament der Bibel ereignete sich aber auch in diesem glücklichen Haus eine große Tragödie. Als er 4 Jahre alt war, starb der Sohn Horatio Junior plötzlich an Scharlach. Ein Jahr später, im Oktober 1871, wütete ein gewaltiges Feuer in der Innenstadt von Chicago und verwüstete die Stadt. Darunter auch viele Grundstücke, die Horatio gehörten. An diesem Tag verloren fast 300 Menschen ihr Leben und etwa 100.000 wurden obdachlos. Trotz ihrer eigenen erheblichen finanziellen Verluste wollten die Staffords die Liebe Christi zeigen, indem sie den Trauernden und Bedürftigen beistanden. 2 Jahre später, 1873, beschloss Spafford, dass seine Familie einen Urlaub in England machen sollte, da er wusste, dass sein Freund, der Evangelist D.L. Moody, im Herbst dort predigen würde. Horatio wurde aus geschäftlichen Gründen aufgehalten, also schickte er seine Familie voraus, seine Frau und seine 4 verbliebenen Kinder, allesamt Töchter, die 11-jährige Anna, die 9-jährige Margarete Lee und die 7-jährige Elizabeth und die 2-jährige Taneta. Am 22. November 1873 wurde ihr Schiff auf der Atlantiküberquerung mit dem Dampfschiff Ville de Havres von einem eisernen Segelschiff gerammt. 226 Menschen verloren ihr Leben. als die wilde Havre innerhalb von nur 12 Minuten sank. Alle 4 Töchter von Horatio Spafford kamen ums Leben. Aber bemerkenswerterweise überlebte Anna Spafford diese Tragödie. Die Geretteten, darunter auch Anna, die bewusstlos auf einer Holzplanke treibend aufgefunden wurde, erreichte später Cardiff in Südwales. Nach ihrer Ankunft dort schickte Anna sofort ein Telegramm an ihren Mann, das die Worte "allein gerettet" enthielt. Als er Annas Nachricht erhielt, machte er sich sofort auf den Weg, um mit seiner Frau wieder vereint zu sein. An einem Tag während der Reise rief ihn der Kapitän auf die Brücke des Schiffes. Er zeigte auf die Seekarten und erklärte ihm, dass sie gerade die Stelle passierten, an der die Ville de Havre gesunken und seine Töchter gestorben waren. Es heißt, Spafford sei in seine Kabine zurückgekehrt und habe dort die Hymne "It is well with my soul" geschrieben, deren erste Zeile lautet "When peace like a river tendeth my way", also wenn ein Frieden wie ein Fluss meinen Weg begleitet. Es gibt andere Berichte, die besagen, dass die Hymne zu einem späteren Zeitpunkt geschrieben wurden, aber offensichtlich war diese Reise von tiefem Pathos geprägt und das ist die eindeutige Inspiration für die bewegende und beliebte Hymne. Horatius' Glaube an Gott ist nie ins Wanken geraten. Später schrieb er an Annas Halbschwester: "Am letzten Donnerstag sind wir an der Stelle vorbeigefahren, an der sie untergegangen ist, mitten im Ozean. Das Wasser war 3 Meilen tief, aber ich dachte nicht an unsere Lieben. Sie sind sicher, die lieben Lämmer." Nachdem Anna gerettet worden war, erinnert sich Pastor Nathan Weiss, einer der Geistlichen, die mit der überlebenden Gruppe reisten, an Annas Worte: "Gott hat mir 4 Töchter gegeben. Jetzt sind sie mir genommen worden. Eines Tages werde ich verstehen, warum." Natürlich war Anna völlig am Boden zerstört. Aber sie bezeugte, dass sie in ihrer Trauer und Verzweiflung eine sanfte Stimme wahrgenommen hatte, die zu ihr sprach: "Du wurdest zu einem bestimmten Zweck gerettet." Sie erinnerte sich an etwas, das ein Freund einmal gesagt hatte: "Es ist leicht, dankbar und gut zu sein, wenn man so viel hat. Aber pass auf, dass du kein Schönwetterfreund für Gott bist." Nach dieser tiefen Tragödie brachte Anna 3 weitere Kinder zur Welt, doch blieb ihr und Horatius noch mehr Traurigkeit nicht erspart, denn am 11. Februar 1880 starb ihr einziger Sohn Horatio, benannt nach dem verstorbenen Bruder und nach seinem Vater, im Alter von 4 Jahren. Im August 1881 verließen die Spaffords mit einer Reihe anderer gleichgesinnter Christen Amerika und ließen sich in Jerusalem nieder. Dort dienten sie den Bedürftigen, halfen den Armen, pflegten die Kranken und nahmen obdachlose Kinder auf. Ihr Wunsch war es, den Menschen in ihrer Umgebung die Liebe Jesu zu zeigen. Horatio Spafford starb am 16. Oktober 1880 an Malaria. Anna Spafford arbeitete weiter bis zu ihrem eigenen Tod im Jahre 23 in der Umgebung von Jerusalem weiter. Sowohl Horatio als auch Anna wurden in Jerusalem beigesetzt. Dieses Lied, was er geschrieben hat in der deutschen Übersetzung, wollen wir jetzt zusammen singen: "Wenn Friede mit Gott". Und mich berührt diese Geschichte, weil es zeigt, außen war teilweise kein Frieden. Es war Angriff. Viel Schweres erlebt. Aber offensichtlich haben sie inneren Frieden gehabt, der ihr Leben gestärkt hat. Und das wünsche ich mir für uns. Dass dieser Friede, von dem Jesus sagt, es ist ein anderer, dass wir den in unser Herzen bekommen. Lass uns dieses Lied zusammen singen. Übrigens, im Text gibt es so ein paar Worte in Klammern. Das dürfen die Männer im Nachhinein.
Mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut. Sein Wort ist mein leitender Stern.